Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, den 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind jetzt also auch endlich zurück aus der Sommerpause. Wir müssen ehrlicherweise sagen, die ganze Vorbereitung hat man von uns nichts gehört, außer von unseren Charity-Events, die wirklich erfolgreich gewesen sind. Nochmal vielen Dank an alle Teilnehmenden. Aber jetzt soll es wieder um Fußball gehen. Es ist Donnerstagabend, es ist kurz nach 18.96 Uhr und wir wollen sprechen über natürlich das Spiel gegen Jahn Regensburg zum Auftakt. Wieder mal ein Aufsteiger, ein Heimspiel, also eigentlich gemalt für... Ja, für was eigentlich? Da werden wir gleich drüber sprechen. Außerdem natürlich gucken wir uns den Kader nochmal an. Auch da habt ihr noch keinerlei Stimmen von uns gehört. Und wir müssen auch nochmal aufarbeiten, was am 16. Juli vor dem Bundesgerichtshof gewesen ist und warum der Senat kein Kamel ist. Das wollen wir alles machen heute Abend. Mein Name ist Tobi. André, du bist auch dabei. Schönen guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Mensch, Tobi, ich bin dankbar und demütig, auch in dieser Saison wieder dabei sein zu dürfen. Toll. Und ja... Und tatsächlich, ich habe mich ja ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, dass an diesem Wochenende, also in wenigen Stunden quasi, die Saison wieder startet. Ich bin ganz ehrlich, wir kommen ja auch gleich nochmal da drauf. Ich habe noch gar nicht das Gefühl, als ob Fußball schon wieder losgehen sollte.
Nicht? Das finde ich aber spannend. Warum nicht?
Ja, ich kann es selber noch gar nicht so richtig fassen. Ich habe, wie gesagt, auf den Kalender geguckt, war erschrocken, dass es, huch, geht schon wieder los. Irgendwie... Ich habe entweder habe ich zu wenig Testspielergebnisse gehört oder aber die Neuzugänge, das ist alles noch so ein bisschen schleppend, dass ich noch nicht das Gefühl habe, dass wir komplett sind. Also ich habe noch nicht das Gefühl, als ob es jetzt alles so, du kennst auch bei der Formel 1, wenn die diese eine Runde da fahren, und wo sie hin und her fahren, um die Reifen warm zu machen, ja. Und dann stehen die am Start und dann weiß man, jetzt geht's los und dann kommen die Ampel, wumm. So, und ich habe noch das Gefühl, wir sind noch beim Aufwärmen der Reifen. Also wir sind noch nicht mal am Start und Ziel und die Ampel ist auch noch nicht freigeschaltet.
Die Ampel ist noch nicht freigeschaltet. Ja, vielleicht kriegen wir dich heute Abend noch in Stimmung und euch da draußen vielleicht auch noch, wenn wir sehen, es sind ja noch 2 Tage Zeit bis zum großen Saisonauftakt, bis zum Start im Jahr 3 von 3 in unserem glorreichen 3-Jahres-Plan, an dessen Ende der Aufstieg stehen soll. Formuliert hat das jemand, der nicht mehr da ist und da sind wir schon mittendrin. Im ersten Thema. Wir hatten es sehr ausführlich begleitet, möchte ich sagen, André, vor 2 Jahren, als der Verein Martin Kind abberufen hat. Wir haben die Sendung damals genannt, Kind ist weg. Ist Kind weg? Fragezeichen. Beantwortet wurde es von Gerichten in Hannover und Celle mit, er ist nicht weg. Und es wurde dem Verein untersagt, die Abberufung durchzuziehen, ihn aus dem Handelsregister zu löschen. Und das Oberlandesgericht Celle hatte dann sogar verboten, dass es eine Revision gibt auf dieses Urteil. Da hat dann der Verein Beschwerde eingelegt vor dem Bundesgerichtshof. Andreas, ging nicht mehr kleiner. Es war dann wirklich vor dem höchsten deutschen Gericht. Diesmal wurden Urteile, es war auch davor, nicht früher veröffentlicht als geplant. Liebe Grüße da an der Stelle nach Karlsruhe. Tja, und am Ende gab es dann, da hatten wir schon drüber gesprochen, die erste Verhandlung, wo man sich vertagt hat und dann auch schon Tendenz deutlich geworden ist. Du warst damals noch nicht so ganz überzeugt davon, dass es auch wirklich so kommen wird. Ich war der Hoffnung, dass die 6 Wochen genutzt werden, oder ich war in der Hoffnung, dass die 6 Wochen genutzt werden, um dann einen Nachfolger zu bestimmen. Relativ schnell war dann der Aufsichtsrat der Profispielbetriebsgesellschaft neu besetzt mit Matthias Kind und Gregor Baum für die Vereinsseite. Verzeihung bitte, nicht der, das ist nicht richtig, das ist der Aufsichtsrat der Management GmbH. Also der war dann neu besetzt, weil in der wird ja über die Geschäftsführung entschieden. Die 6 Wochen vergingen dann aber ohne eine Einigung. Man hörte allenthalben, man möchte eine Doppelspitze. Markus Mann soll der für Sportverantwortliche sein und man sucht dann noch einen Geschäftsführer, der für das Kaufmännische zuständig ist. Und dann kam es am 16.07. zum dann nicht mehr großen Showdown. Martin Kind war schon gar nicht mehr bei der Urteilsverkündung dabei. Und es ging aus, wenig überraschend, mit der Bestätigung des Rauswurfs, sage ich es mal, der Abberufung von Martin Kind. Und das Bundesgerichtshof hat entschieden, dass das Endgültiges und das Bundesgerichtshof hat sogar in seiner Urteilsbegründung, der Bundesgerichtshof natürlich, in seiner Urteilsbegründung was ganz, ganz Interessantes geschrieben, André, nämlich, dass der Verein im Zweifel, wenn man sich nicht einigen kann, komplett allein entscheiden kann über die Geschäftsführung. Und aber auch seitdem, André, sind schon wieder 3 Wochen vergangen.
Da darf ich dir mal eine Frage dazu stellen, weil das ist ja wirklich alles sehr, sehr komplex. Du hast das gerade wunderbar dargestellt. Ich möchte eine Analogie machen, und zwar zu dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfgedöns da. Wobei, hat jetzt ja, aber der ältere Herr hat jetzt ja gesagt, er macht es nicht mehr. So, und den nennt man jetzt ja eine Lame Duck. Also eine Lame Duck ist entweder jemand, der keine Mehrheit mehr hat und somit im Senat, glaube ich, ist das, ne? Der keine Mehrheit mehr hat und somit die Gesetze einfach nicht so durchmuckeln kann, wie er möchte. Oder er ist jetzt auch eine Lame Duck, weil er ja eh nicht mehr antritt. So. Und jetzt ist die Frage, da ist ja aber noch jemand. Was ist denn jetzt 96? Also im Prinzip wäre 96 ja auch eine Lame Duck, nur wo ist die Duck?
Markus Mann ist die Duck. Also so viel müssen wir sagen. Es war am Anfang, gab es so ein bisschen in der Berichterstattung der hannoverschen Presse, wo die ein oder andere Unsicherheit, es wäre niemand zeichnungsbefugt und Verträge können nicht mehr gezeichnet werden, die Bild titelte, kommt es zum großen Transferstau? Nein, kommt es nicht. Markus Mann hat Einzelprokurator, ist damit voll handlungsfähig und geschäftsfähig im Sinne der KGRA. Verträge.
Aber ist er Geschäftsführer, stellvertretender Geschäftsführer, kommissarischer Geschäftsführer? Was hat er auf der Visitenkarte stehen?
Sportdirektor.
Oder anders formuliert, wer hat jetzt den Begriff Geschäftsführer draufstehen?
Niemand.
Also es auch gibt kein derzeit, kommissarischer, kein nix.
Das ist ja genau der Punkt. Also es gibt keinen Geschäftsführer. Martin Kind ist auch aus dem Handelsregister gelöscht. Das heißt, die Gesellschaft hat formal juristisch keinen Geschäftsführer. Und jetzt muss man sich relativ zeitnah, ich kenne allerdings die Frist nicht, einigen auf eine Geschäftsführung, weil ansonsten droht Folgendes, dass vom Gericht ein Notgeschäftsführer bestellt wird, weil eine Gesellschaft muss geführt werden. Es muss jemanden, der die Geschäftsführung innehat. Und es muss jemanden geben, der die Geschäftsführung innehat. Und das haben wir derzeit nicht. Und das ist tatsächlich etwas, das mich, will ich sagen, irritiert. Aber wir hatten jetzt 6 Wochen Zeit. Wir hatten jetzt weitere 3 Wochen Zeit. Eigentlich ganz 3 Wochen, wenn wir ehrlich sind. Wir haben ja erst Donnerstag und Dienstag, wäre die 3. Woche dann erreicht. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde erstmal gut, dass man keine Wasserstandsmeldungen hört. Das finde ich erstmal gut. Ich wundere mich nur, dass es da auch in Bezug auf Markus Mann noch keine Entscheidung gibt. Es wäre ein leichtes zu sagen, man macht ihn jetzt zum Geschäftsführer. Dann würde auch Hoffenheim vielleicht nicht hoffen, dass er zurückkommt, nachdem da ja das große Managerbeben stattgefunden hat in dieser Woche. Wir alle wissen, dass Markus Mann da in der Jugendarbeit gute Arbeit geleistet hat bei der TSG Hoffenheim. So, jetzt müssen wir also abwarten, was passiert. Fakt ist aber, es gibt jetzt keinen Geschäftsführer. Der Gerichtshof, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Verein notfalls alleine eine Geschäftsführung bestimmen könnte. Man sollte natürlich aber vorsichtig mit diesem scharfen Schwert sein, denn letzten Endes ist völlig klar, das Geld sitzt nicht im Verein. Das Geld sitzt dann letzten Endes auch nicht in der KGA. Das Geld sitzt in der Sales and Service. Da werden die Anteile gehalten an der KGA. Und da sitzen Dirk Rossmann, Gregor Baum und Matthias Kind. Und der Geschäftsführer der Sales and Service bleibt Martin Kind, ist und bleibt Martin Kind. Der Geschäftsführer der Arena GmbH, und da kommen wir später auch noch zu, oder können wir vielleicht gleich noch machen, ist auch Martin Kind. Das heißt, der vermietet dann auch sein Fußballstadion an Footballmannschaften kurz vor dem Zweitligastart. Wunderschön. Zur Freude des Trainers im Übrigen. Ja, und das Einzige, wo er nicht mehr Geschäftsführer ist, ist die Profispielbetriebsgesellschaft, die GmbH und Co. KGaA. Und das ist der Lizenznehmer. Ja, bitte, André.
So, jetzt rauchen allen die Köpfe, aber du hast bis jetzt, glaube ich, alles richtig dargestellt. Dennoch habe ich eine Frage. Nehmen wir mal so einen Fußball-Podcast, so einen Hannover 96-Podcast oder irgend sowas in die Richtung. Ja. Das machen 4 Kumpels. Ja? Wir nennen uns jetzt einfach mal so einen Ausschuss, sage ich jetzt mal. Und ich verstehe das in der Sommerzeit. Der eine ist auf Wacken, liebe Grüße, Chris. Der andere ist im Playmobilland oder wie das da heißt. Ja. Schöne Grüße an Dennis.
Gut, dass trotzdem du das sagst, weil wir sind jetzt, weißt du, was mir aufgefallen ist, aber ich verzeih mir, dass ich unterbreche. Ja. Du darfst vielleicht gleich weiter, nur das wollte ich zum Eingang schon sagen, denn wir haben jetzt die 3. Sendung, wenn es nicht sogar die 4. schon ist, hintereinander, wo die beiden nicht mit dabei sind. Wir waren ja auch alleine in Springe, das müssen wir so ehrlich, müssen wir auch sein. Also, liebe HörerInnen da draußen, das heißt nicht, dass Dennis und Chris nicht mehr da sind. Die haben irgendwie scheinbar mehr Urlaub als wir, André. Ich weiß es nicht.
Ja, die sind wohlhabend und jung und gut aussehend. Die haben natürlich Urlaub. Und genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, die sind auch mal im Urlaub und dann sprechen wir uns ab und wir finden eine Lösung, so eine Sendung hier auf die Beine zu stellen. So, jetzt hatte 96, du hast es gesagt, ja grob 6 Wochen mit diesem angedeuteten Urteilsspruch plus eben jetzt nochmal 3 Wochen. Ist es für mich als Laie zu viel verlangt, dass man da eine tragfähige Lösung dann nicht mal aus dem Ärmel zieht, sondern wirklich durchbesprochen und dann eben auch gemäß den Statuten durchgestimmt hat? Ich meine, wir kriegen das doch auch hin. Übrigens an dieser Stelle ein kurzer Einschub. Jeder Einbrecher, der jetzt weiß, dass sie bei einem Urlaub sind, kann sich bei mir melden, um die genaue Adresse zu bekommen. So weit, so gut. Nee, aber jetzt mal ehrlich.
Ja, dann erzähle ich dir aber nicht, weil ich im Urlaub bin.
Ja, das erzähle ich dir schon. Nein, aber also es tut mir leid, ich verstehe nicht, warum diese Personalsituation nicht schon in Anführungszeichen endgültig gelöst ist. Ich verstehe das nicht. Die Fronten sind jetzt geklärt, alle wissen, was Sache ist. Es ändert sich auch nichts. Nächste Woche hat sich nichts verändert im Vergleich zu letzter Woche.
Ich kann es dir natürlich auch nicht. Ich kann es dir nicht erklären, ich kann dir da an der Stelle nicht helfen. Ich kann nur hoffen, wieder einmal, dass es nur so lange dauert, weil man jetzt einfach intensiv scoutet. Ich muss das ein
bisschen so, glaubst doch selber nicht. Da war die Pause zu lang.
Ja, intensiv scoutet und natürlich den bestmöglichen Kandidaten oder die Kandidatin dann für die Geschäftsführung der Profispielbetriebsgesellschaft sucht und natürlich findet, und dass das dann manchmal ein bisschen Zeit braucht, ob Leute mal überlegen müssen vielleicht, ob sie es machen möchten, das ist, glaube ich, normal. Nein, André, ich weiß es nicht. Ich finde es auch zu lang, ehrlich gesagt. Ich war wirklich der festen Überzeugung und ich glaube, es hat der Bundesgerichtshof genau aus diesen Gründen auch gemacht, 6 Wochen Zeit zu geben, um zu sagen, Freunde, also Kind, das ist ein Haken dran, aber jetzt setzt euch mal an einen Tisch, Freunde, und schafft uns mal eine Lösung bis zum 16. Ansonsten habt ihr da bald eine Notgeschäftsführung und das wollen wir doch nicht. Und allenthalben wird behauptet, man will es nicht. Also, ehrlich gesagt, André, also, wir waren eben bei Amerika und wir waren bei Donald Trump. Eigentlich waren wir bei Joe Biden, aber ich mache daraus jetzt mal Donald Trump. Und jetzt kommen wir zu den Reich, zum Reich der Trump-Anhänger und zu den Verschwörungstheoretikern. Jetzt sage ich mal eine ganz heiße Kiste hier. Ist es wirklich, oder wessen vermeintlicher Schaden ist denn größer, wenn es eine Notgeschäftsführung gibt? Ist der vermeintliche Schaden beim e.V. größer? Oder ist er eher bei den Anteilseignern größer? Ich weiß es nicht. Also ist denn die Frage, hat denn der e.V. wirklich die Not, zu sagen, wir müssen uns jetzt einig werden? Wir haben gelernt, er könnte sofort bestimmen. Wir wissen aber auch, dass er vernünftig genug ist, es nicht zu tun, sich gegen das Kapital komplett zu wenden. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, die Lizenz, die Anteile liegen woanders. André, jetzt mal ernsthaft. Stell dir mal vor, du wärst Dirk Rossmann. Du hältst ein paar Prozent an den Anteilen von der Profispielbetriebsgesellschaft, aber du kannst überhaupt gar keinen Einfluss mehr nehmen, weil da plötzlich vom Gericht bestellter Geschäftsführer in der Gesellschaft sitzt. Würde dich das glücklich machen?
Ich soll mir vorstellen, dass ich Dirk Rossmann wäre. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe. Tatsächlich, ich glaub, mein du weißt, Eindruck ich hinaus will, ist, ja, aber mein Eindruck ist, dass alle sehr, sehr, sehr ruhig sind, sehr, sehr, sehr entspannt sind und alle glauben, sie hätten nicht nur den Plan, sondern auch die Weitsicht, um zu wissen, wie es weitergeht. Aber offensichtlich scheinen nicht alle das Gleiche zu glauben, weil sonst hätte man, du hast es gerade dargestellt, ja die Lösungen. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Wir sind jetzt ja, hast du ja auch schon gesagt, in der Lage, ja, dass wir handlungsfähig sind.
Ich habe dir was hingespielt. Also hältst du es für möglich, dass man es daraufhin ankommen lässt? Also von Vereinsseite jetzt, ne?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist. Also Verschwörungstheorien sind ja irgendwie so eine Art gesteuert, dass man eine Geschichte erzählen will, um irgendwas zum Wanken zu bringen oder jemanden in den Grundfesten zu erschüttern. Ich weiß gar nicht, ob das, was du gerade gesagt hast, eine Verschwörungstheorie ist oder einfach nur eines von 2, 3 realistischen Szenarien, die man sich durchdenkt und nach seinen Vorteilen abklopft. Und ganz ehrlich, ja, warum denn nicht? Lass es doch drauf ankommen. Ist es denn für Rossmann, als Beispiel jetzt, ich sollte jetzt ja Herr Rossmann sein, ist dem das nicht völlig egal, was da passiert?
Das ist so die Frage. Ich meine, da steckt schon Geld da drin.
Also aber ist, egal, ja, das steckt drin, aber es steckt genauso drin, ob jetzt der e.V. sagt, Herr Müller macht's, oder ob man darauf wartet und dann wird halt irgendjemand eingesetzt. Ändert ja nichts.
Ich glaube, es ändert schon was, weil wenn es dann jemand ist, auf den du gar keinen Einfluss mehr hast, ist das, glaube ich, schädlich. Dem Verein kann ja nichts passieren. Also der ist in keinem finanziellen Risiko. So ehrlich müssen wir ja mal sein. Also in Bezug auf die Profispielbetriebsgesellschaft wohlgemerkt. Der ist schon in einem großen finanziellen Risiko, was der Nova 96-Vertrag angeht. Da hat ja auch immer Martin Kind schon mal so ein bisschen mit Säbeln gerasselt. Aber er ist halt in keinem finanziellen Risiko, was die Profispielbetriebsgesellschaft angeht. Sehr wohl aber die Sales and Service, also die Anteilseigner, die sind natürlich schon sehr, ich sag mal, ja, hätten, glaube ich, aus meiner Sicht ein gesteigertes Interesse daran, dass da jemand sitzt, den man
Also ich als Fan habe
kennt.
gesteigertes Interesse daran, dass alle handelnden Personen so weitsichtig, so kooperativ sind, dass sie die bestmögliche Lösung für Hannover 96 finden werden. Das Problem ist nur, dass ich das ja schon seit Jahren habe, diese Erwartungshaltung, und bis jetzt hat das nicht so richtig funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was soll es denn geändert haben? Ich glaube nicht, dass das Urteil dazu gesorgt hat, dass alle sagen, so, jetzt haben wir Klarheit, jetzt können wir wieder uns zusammenraufen und zusammenarbeiten. Ich glaube, es hat die Fronten eher verhärtet, und diese lange Zeit und das noch offene Ergebnis bestärkt mich da gefühlt ein bisschen. Also, wie gesagt,
Ich hoffe, du
ja,
hast Unrecht. Also,
ich
ich hoffe,
auch.
du
Ich hoffe
hast
auch,
Unrecht.
dass ich Unrecht habe, aber ach komm, lass das
Also,
Thema abhaken. Nächstes
machen
Thema.
wir,
Nee,
machen wir. Aber
das
so
ist
ein bisschen
unzufriedenstellend.
ratlos, ein bisschen ratlos seht ihr uns, liebe Hörerinnen, oder respektive hört ihr uns. Also, wir halten fest, Martin Kind, kein Geschäftsführer mehr der Profispielbetriebsgesellschaft, sehr wohl noch der Vermieter, so könnte man es ausdrücken, und von der Gesellschaft, wo die Anteile unter anderem drin liegen und die fürs Ticketing zuständig sind. Als Vermieter auch schön, wenn man dann bauliche Maßnahmen trifft. Müssen wir auch nochmal gleich. Machen wir aber jetzt dann, wenn wir über die Saison sprechen, sprechen wir erstmal über den Kader, würde ich vorschlagen, André. Und dann gucken wir auf das Spiel und dann kommen wir dann auch nochmal auf Farbschmierereien widerlichster Art, schwer zu verurteilen, und baulichen Maßnahmen. Machen wir aber alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Kind ist weg, André. Gucken wir, wie es weitergeht. Die neue Saison ist da und mit ihr einige Spieler. Und das führt uns auch mal dazu, vielleicht mal kurz über unseren Kader zu blicken, mal kurz über unsere Neuzugänge zu sprechen, auch nochmal zu gucken, haben wir uns potenziell verstärkt, haben wir vielleicht sogar Federn gelassen. Right Airbnb könnten wir darüber ansprechen, könnten wir da ansprechen. Ich glaube, bei Louis Schaub sind wir uns alle einig, das ist okay. Max Pesuschkow ist noch da, selbst die Jungs von Jahn Regensburg, ganz witzig. Ich hatte das Vergnügen, mit dem Jahn-Blog zu sprechen. Die waren der Meinung, dass Max Pesuschkow uns verlassen hat, und haben mich gefragt, wie das so ist und warum er sich bei uns nicht durchsetzen konnte. Da musste ich erstmal sagen, Freunde, ich finde es ja gut, ihr hört auch nichts mehr von dem, aber der ist nicht weg. Ja, der ist jetzt einfach unser Starspieler in der dritten Liga. Ja, der bestbezahlteste, also Halbmillionär in der dritten Liga. Finde ich also auch ganz großartig. Ich glaube, Daniel Schindel freut sich wirklich. Ob sich Markus Mann darüber freut, das wird sich zeigen. So, aber bleiben wir bei den Profis. Kommen wir erstmal zu den anderen, die jetzt fest im Profikader sind. Erik Ullmann, verpflichtet worden vor 2 Saisons, damals schon verkauft worden als ein Kandidat für die erste, ich glaube sogar mit einer großen Meldung, wenn es nicht sogar der Ladebalken gewesen ist. Du hast dich da echauffiert, ich glaube, das war bei Ullmann, ich bin mir unsicher. Einer von denen war es. Und Ullmann dann nie gesehen, außer du hast ihn, glaube ich, das erste Mal dann spielen sehen im Spiel gegen Würzburg, als du das erste Mal im Norden gewesen bist, mein lieber André, im schönen Niedersachsenstein. Da hast du ihn das erste Mal spielen sehen. Und Ulle dann auch derjenige, der den entscheidenden Elfmeter reingeschossen hat. Und zur Belohnung durfte er mit in der Vorbereitung bei den Profis sein und bleibt jetzt fest dabei. Also Erik Ullmann kann Innenverteidigung spielen, kann im defensiven Mittelfeld spielen. André, du hast ihn 90 Minuten zumindest gesehen. Wie hat er dir gefallen?
120.
Ja,
Erfolg
stimmt.
Erfolgsfan Kahle hebt den Daumen, approved, möchte ich sagen. Tatsächlich, er ist ja ein Backup für die Innenverteidigung, oder ich denke mal, er wird als Backup gesehen. Hinter Neid, da kommen wir gleich nochmal zu, und die wir sowieso schon haben, Halste und Neumann. Dementsprechend finde ich das eine gute Sache. Ein junger Spieler als vierten Innenverteidiger mitzunehmen, der immer mal ein paar Minuten reinschnuppert, der sich anbieten kann, der Erfahrungen sammelt, der wird dadurch bestimmt nicht schlechter, finde ich, ist ein guter Move. Ich glaube auch, dass es jetzt die Zeit ist, ihm diese Chance zu geben. Ich hoffe, er nutzt sie. Du hast recht, damals fand ich es ein bisschen früh. Für die erste Mannschaft wohlgemerkt. Ja, okay, ne? Aber der Weg über die zweite war erfolgreich. Also war ganz erfolgreich. Ehrlich, kostengünstig. Man kennt ihn, er ist akklimatisiert. Also besser kann man in der Breite sich auf der Position meiner Meinung nach nicht verstärken. Top.
Also im Vergleich zu Yannick Lürs, der uns ja zu Dortmund 2 verlassen hat, schon Verstärkung? Oder wahrscheinlich mehr Aussicht auf Spiele als Yannick?
Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Und wie gesagt, er ist der vierte Innenverteidiger. Also es ist ein Back, vielleicht wird er sogar noch der fünfte werden, wenn noch ein Innenverteidiger kommen sollte. Das ist jetzt nichts, auf was jetzt die Saison ausgerichtet ist, aber es ist jemand, der eine Chance hat, der Druck machen kann und der, wenn er seine Möglichkeiten bekommt, auch wachsen kann. Und ich finde, das ist ein richtiger Weg, die Spieler so ranzuführen. Bei dem Ullmann bin ich wirklich felsenfest überzeugt, das ist ein guter Move. Keinerlei Kritik von meiner Seite.
Okay, dann kommen wir zu Hüseyin Çakun. Hüseyin Çakun war auch schon in der Vorsaison immer mal wieder im Profikader. Wir haben ihn dann auch bei den Aufstiegsspielen noch mal intensiver beobachtet. Da ist er mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hüseyin jetzt aber auch fester Bestandteil des Profikaders. Habe ich keine Meinung zu.
Ja, bin ich ein bisschen kritischer, weil der ist erst 19. Ich finde, dem hätte man auch die Zeit nochmal jetzt dritte Liga in der zweiten Mannschaft geben können, zumal ich ihn ja eher und du ja auch als Linksaußen sehen. Und das ist jetzt eine Position, die wir, bis Rochet kam, noch gar nicht hatten eigentlich. Und wir bräuchten ja eigentlich einen linken Verteidiger noch, meiner Meinung nach. Diese Position erfüllt er nicht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert, was genau der machen soll. Und dann haben wir ja noch den, kommen wir gleich zu den Rochel noch geholt. Ja, das heißt, seine Spielzeitchance ist damit auch nicht gestiegen. Okay. Also ich weiß nicht, ob das dem Jungen gut tut. Vielleicht wird der ja auch trotzdem öfter in der dritten eingesetzt werden. Warten wir es mal ab.
Ja, Lars Gindorf natürlich, völlig klar. Ja, auch schon während der Saison hochgezogen, dann auch Verbot bekommen in den Aufstiegsspielen für seine Mannschaft. Der war Kapitän, das dürfen wir nicht vergessen, war bis kurz vor Saisonende auch Torschützenkönig der Regionalliga Nord. Es ist dann nicht geworden, weil Tom Sandl das geworden ist. Dann, ich glaube, mit 2 Toren mehr. Jetzt auch ein 96er übrigens in der zweiten Mannschaft. So, also Lars Gindorf, nominiert für den Fußballer des Jahres in Niedersachsen, André.
Ja, der muss den Schritt
Sportler
gehen.
Des Jahres? Warte mal, Fußballer, Sportler? Fußballer.
Sportler.
Sportler sogar.
Niedersachsen. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Also wer hat, der kann. Aber tatsächlich, also der muss jetzt diesen Schritt gehen. Er hat ja einige Spiele auch gemacht in Ende der zweiten Hälfte der Saison. Auch von Anfang an dann sogar. Also den musst du jetzt mitnehmen im Kader. Den musst du als, wenn ich jetzt Ergänzungsspieler sage, meine ich jetzt Kaderplatz vielleicht so 12 bis 15. Das heißt also mit regelmäßigen Einsatzzeiten ausstatten, wenn sich mal einer verletzt oder gesperrt ist, dass er von Anfang an spielen kann, je nach taktischer Ausrichtung. Den musst du jetzt den nächsten Schritt machen lassen. Auch da absolut richtig, dass der einen Profivertrag kriegt und ich hoffe auch auf einige Spielminuten. Ich bin gespannt, ob das eine Eintagsfliege war oder ob der wirklich die Qualität hat, sich auch in der zweiten Liga, auch in der ersten Mannschaft von Hannover 96 insoweit durchzusetzen, dass er halt auf Spielzeit kommt.
In den Testspielen hat zum Teil sehr gute Leistungen gebracht.
Vor allem, er hat ja auch eine Position, die wir nicht mehr haben. Ne? Also er hat jetzt ja quasi, also im letzten Jahr hatten wir noch viele Spieler, die diese Position hätten bekleiden können. Jetzt ist er ja eher einer der wenigen. Wenn wir jetzt Nielsen, weil wir keinen anderen Stürmer mehr haben, nach vorne in den Sturmzentrum reinziehen, ist er ja quasi der Einzige hinter der Spitze, so eine Art Zehner hängender Neuner, was auch immer man das nennen möchte, der noch über ist. Da haben wir ja keinen. Ja. Ich meine, Ernst ist gegangen, Schaub ist gegangen.
Genau, aber Rochel dafür gekommen. Also ich denke, wenn wir das vergleichen wollen, Gindorf jetzt, also dann der richtige Ernstersatz, Sevi Ernst, das Gute wünsche ich ihm jetzt bei Jan Regensburg, werden wir also am Samstag schon gleich wiedersehen. Das ist dann schon mal eine spannende Entwicklung. Gut. Matsuda hat es nicht geschafft, der kleine Quirlige aus der U23 ist wieder zurück. Übrigens Koya Uden auch jetzt versetzt worden in die U23, zumindest zum Saisonstart. Da gibt es auch viele, relativ viele Verletzten. Verzeihung bitte. In der U23 wird ein harter Start gegen Essen.
Aber beide werden wir noch sehen, versprochen. Versprochen.
Ja, also Uden fällt mir ein bisschen, dass die Fantasie haben doch im Mittelfeld eigentlich ganz gute Leute, dann auch nicht mehr wen im defensiven Mittelfeld abgegeben. Also Christiansen war ja so ein Streichkandidat. Kommen wir noch zu. Ist er jetzt nicht mehr. So, dann haben wir uns in der Abwehr verstärkt. Also erstmal Bright Airbnb für eine unfassbare Summe von 6,5 Millionen Euro nach Portugal gewechselt.
Stopp, da möchte ich rein. Da lass mich direkt rein. Das habe ich so oft gelesen und gehört, ich hätte es fast geglaubt. Ich hätte es fast geglaubt, dass das eine unfassbare Summe ist. Wenn ich mir gerade angucke, was in den europäischen Top-Ligen für Ablösesummen diskutiert und bezahlt werden, man könnte meinen, Corona hat es nie gegeben, ist das tatsächlich ein für 96 Geldsegen, gar keine Frage, aber ein völlig normaler Preis. Also wenn du in der portugiesischen Liga guckst, findest da wechseln du andere für ähnliche Preise hin und her, tatsächlich teilweise sogar noch für mehr, wenn die in Bright RB tatsächlich einen Spieler sehen, der bei denen Stamm spielt, der mit 21 Jahren Braga weiterhelfen kann, dann ist das ein Marktpreis, der tatsächlich nicht, also die haben nicht zu viel bezahlt.
Das will ich auch gar nicht, also erst aktueller deutscher U21-Nationalspieler hat sicherlich in den letzten anderthalb Saisons eine richtig gute Entwicklung gemacht. Ich halte es trotzdem für eine unfassbare Summe, weil für 96 Spieler, also wir erinnern uns an die letzten Jahre, wir haben Abfindungen gezahlt, damit Leute uns verlassen. Ich will das nochmal sagen. Klar, das waren dann keine jungen Leute, aber da sieht man dann schon eine Entwicklung, jetzt kann man sagen, entweder von Mann und Leitl oder beiden zusammen.
Und für die Summe musst du ihn auch gehen lassen. Also egal, wie schön er für uns gespielt hat und wie wichtig halt auch die Position war, aber für die Summe musst du ihn gehen lassen. Und jetzt möchte ich nochmal Wasser in den Wein kippen. Also nicht, dass ich hier wieder vorausgreife, aber wir haben ja für Louis Schaub noch eine 500.000 bekommen. Wir haben für Yannick Lürs korportiert, ich glaube 400.000 bekommen. Sind wir mal großzügig, machen wir auch mal eine 500.000 draus. Dann haben wir mit den 6 Millionen, das sind 6,2 glaube ich, aber dann haben wir ungefähr 7 Millionen eingenommen, plus, minus, lass uns mal nicht auf den Cent gucken. Ausgegeben haben wir mit Rochelt angeblich 1,5. Da sind aber dann noch 5,5 über. Die möchte ich schon noch zum Teil im Kader sehen.
Waldemar Anton, haben wir Geld für bekommen.
Richtig.
Dann, haben wir Geld für bekommen.
Dann kannst du im Prinzip noch sagen, dass der Deal in die Türkei, da ist jetzt ja kein Geld geflossen offensichtlich, oder beziehungsweise haben die noch nicht bezahlt, aber da sollte ja eigentlich auch noch mal irgendwann irgendwas kommen. Ich will also sagen, wir haben finanziell uns die Möglichkeit erarbeitet, für Zweitliga-Verhältnisse, für einen etablierten Zweitligisten sehr, sehr viel Geld auch wieder ausgeben zu können. Und ich finde, das sieht man im aktuellen Kader noch nicht. Da finde ich, muss noch ein bisschen was gemacht werden.
Ja, aber was wir ausgegeben haben, gucken wir uns ja nochmal an. Aber jetzt Innenverteidigung, MB weg, Josh Knight, dritte Liga England.
Ja, was soll ich dir dazu sagen?
Fällt mir schwer, auf was dazu zu sagen. Also anders. Ich kannte den Spieler natürlich nicht. So, Josh Knight aus der dritten Liga in England, dachte ich mir, ist die dritte Liga Englands wirklich stärker als unsere zweite?
Nein.
Kann ich mir nur schlecht vorstellen.
Nein.
Aber er ist ein sehr sympathischer Spieler. Viele Fans seines abgebenden Vereins verfolgen jetzt auch 96, weil er da wohl so viele Herzen erobert hat. Das war super. Und er hat jetzt in der Vorbereitung auch nicht den schlechtesten Eindruck hinterlassen. Und ergänzend dazu, auch Phil Neumann hat er nicht unbedingt ein Angebot aus der Premier League. Also was ist da los?
Ist richtig. Also Hals ist Gesetz. Ich meine, darüber brauchen wir ja hoffentlich nicht mehr diskutieren. So, und Phil Neumann ist aus meiner Sicht auch die Nummer zwei. Das heißt, unser Stamminnenverteidiger, du, wenn die Form passt und wenn die Verletzungen nicht da sind.
Muss verlängern aus meiner Sicht.
Ja, muss verlängern. Aber das ist erstmal Schritt zwei. Ich meine, jetzt erstmal, wenn wir jetzt starten, werden die beiden mein Wunsch Innenverteidiger, du. So. Und dann wäre Josh Knight, wäre dann im Prinzip die Nummer drei. Das bedeutet aber, wenn sich jemand verletzt oder wenn jemand gelb-rot gesperrt ist oder was auch immer, dass er dann quasi spielt. Und da muss ich sagen, dieser Schritt ist groß. Ich sage nicht, dass er das nicht kann. Ich sage nicht, dass er das nicht schafft. Aber der Schritt ist groß. Da bin ich sehr gespannt. Für mein kleines Beruhigungsherzchen, so ein bisschen Baldrian, wäre noch ein Innenverteidiger, ein gestandener Innenverteidiger. So ein bisschen wie Burner, sage ich jetzt mal, nur in fit mit halbem Knie. So ein Burner wäre noch eine gute Sache, vielleicht einen älteren Spieler, der aber so ein altes Schlachtrost immer noch mal eine Saison spielen lassen kann, fände ich nicht verkehrt. So einer fehlt mir da an der Position.
Oder entwicklungsfähiger Spieler, wir sind ja offensichtlich an Franzosen dran, gucken wir mal. Also okay, aber da müssen wir uns jetzt, glaube ich, auch meines Erachtens nicht die allergrößten Sorgen machen.
Nö, wenn alle fit sind, nicht.
Rechts, Selmo Roja scheint sich da festzuspielen und links ist wirklich jetzt Yannick Dehm Linksverteidiger?
Ist ja unser Riesenproblem, das haben wir letzte Saison schon diskutiert. Wir sind in die Saison gegangen mit einem sehr, sehr guten, den haben wir abgegeben in die Türkei. Und wir sind mit jemandem in die Saison gegangen, der ein Perspektivspieler war, den wir aufbauen wollten, der dann leider gesundheitlich mentale Probleme hatte. So, also auf den können wir keine Aufstiegssaison bauen, da bin ich ganz ehrlich. Und auch den haben wir ja relativ viele Minuten gesehen, zum Beispiel bei dem Relegationsspiel gegen die Würzburger Kickers.
Ja.
Also ich bleibe dabei. Den als Backup super, den als Startspieler schwierig, dem als Startspieler auch schwierig. Ich habe eben einen Innenverteidiger, ein altes Schlachtross gefordert, einen linken Verteidiger. Aus meiner Sicht brauchen wir auch noch. Und später habe ich noch eine Position, die wir brauchen, aber dazu dann später mehr. Aber Innenverteidiger und linker Verteidiger muss noch Qualität kommen.
Okay, dann weiter Neuzugang Yannick Rochel. Du hast ihn jetzt mehrfach erwähnt. Sicherlich einer der besten Spieler von Elversberg in der vergangenen Saison, gegen uns auch ein Tor geschossen. Jetzt bei uns 1,5 Millionen Euro. Lange, lange ist es her, dass wir mal wieder solche Ablösesummen gezahlt haben. Gleich die Nummer 10. Was hältst du von ihm? Gut, ich meine, wir haben noch nicht viel von ihm gesehen. Bei uns war er jetzt dann auch kränkelig. Er hat ein gutes Testspiel gegen Enschede gezeigt. Dann war er ein bisschen kränkelig. Ist jetzt aber wieder voll im Training und ist dann wohl auch ein Kandidat für die Startelf am Samstag. Yannick Rochelt, ich muss sagen, guter Transfer.
Im Gegensatz zu Besuschkow damals, wo ihr mir den auch so angepriesen habt, bin ich hier an der Stelle tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt, dass das was wird. Vielleicht wird er noch nicht im ersten Spiel alles in Grund und Boden schießen. Der braucht mit Sicherheit ein bisschen Zeit. Aber die soll er bekommen. Warum ich da so optimistisch bin, ist überhaupt fachlich nicht begründet, aber emotional. Und zwar, ich bin ein großer SSV Ulm, nicht Fan, nicht, aber ich mag die Jugendarbeit vom SSV Ulm, hänge ich vielleicht noch so in alten Rangnick-Zeiten fest. Die haben eine echt gute Ausbildung. Davor war er bei Bayern München 2, dann über Elversberg. Das sind alles so bodenständige Vereine, ja. Und da musst du echt menschlich, charakterlich gut drauf sein, um da durchzukommen und eben auch ein bisschen kicken können. Und ich finde, so einer passt bei uns gut rein. Also ich bin mit dem Jungen echt hochgradig zufrieden. Ob der 1,5 Millionen wert ist, weiß ich nicht. Heutzutage, ich habe es gesagt, sind wir ja anscheinend wieder vor Corona-Zeiten, was Ablöse angeht. Und wir haben ja auch eingenommen, super. Aber bitte auf der 10, nicht links außen.
Ja, okay.
10.
Ist aber auch, glaube ich, das, worum es sich gerade nicht gestritten wird, aber ob nun Lars Gindorf oder Yannick Rochel dort starten.
Gut, das kann die beide ja beflügeln, wenn die dann Konkurrenzkampf haben und sich gegenseitig da pushen, soll es mir ja nur recht sein.
Bayern 2 hast du erwähnt. Das ist übrigens auch sehr spannend, dass wir ganz, ganz viele Spieler, die
immer
bei Bayern 2 gewesen. Ja, ist doch so. Also Köhn, der nicht mehr da ist, war Bayern 2. Bright Aaron B. war Bayern 2. Yannick Rochelt war Bayern 2. Und jetzt kommt noch jemand, der offiziell sogar von Bayern 2 gewechselt ist, aber eigentlich von Wien Wiesbaden kommt. Letzte Saison ausgeliehen an Wien Wiesbaden, dort einer der positiven Lichtgestalten im offensiven Mittelfeld. Und jetzt zu uns gekommen als Schaub-Nachfolger, wie auch die Rückennummer sagt. Oder was meinst du?
Wir reden über Lee, oder?
Der Wir reden über Lee, ja. Ich wollte dazu den Namen aussprechen, deswegen.
Ja, Schaub-Nachfolger. Okay, also er spielt eine ähnliche Position. Ja, er spielt eine ähnliche Position wie Schaub. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt natürlich totaler Fußballrassismus, den ich jetzt hier bringe. Asiaten sind für mich immer technisch hochgradig beschlagen und sind so kleine Fummler, die können sich immer so durchdribbeln. Ich habe keine Ahnung, ob der das auch kann. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und dann wäre er natürlich so eine Art Schaub-Ersatz. Ich hoffe aber, dass der Abschluss stärker ist als Schaub. Das wird sich zeigen. Also ich glaube auch mit so einem Spieler, das ist auch ein Perspektivspieler, ist ein junger Kerl, der ist 21, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, mein Gott, gerne. Ja,
für mich sogar dann auch eine Verstärkung, ne? Also wenn du Schaub nimmst, der schon eher gegen Ende seiner Karriere ist.
Naja, Schaub hat bei uns nicht performt, aber ich sag mal, der Schaub, den wir uns gewünscht hätten,
ja.
Da ist er jetzt keine Verstärkung, würde ich sagen. Aber der Schaub, den wir gesehen haben, da kann er vielleicht hoffentlich auf Augenhöhe mithalten. Dennoch hat er eine Entwicklung vor sich, hat er ein Potenzial vor sich. Und es ist im Prinzip genauso was wie Köhn. Du musst solche Spieler eine Chance geben. Nicht jeder wird es schaffen. Nicht jeder wird den Sprung machen. Aber wenn es einer macht und den du gut verkaufen kannst, ist ihm ja geholfen. Ich finde, das ist der richtige Schritt. Aber auch hier eine Verstärkung direkt in die Breite. Kaderspieler 12, 13, 14. Aber vier auch Tore, nicht für die erste Elf.
Also vier Tore letztes Jahr gemacht, der Hu Jun Lee.
Ja, toll.
Also von daher. Und ist ausgeliehen. Also wenn Hui Juli bei uns bleiben möchte, dann muss er sich anstrengen.
Aber mit Kaufoption, habe ich gehört.
Aber erstmal nur ausgeliehen. Also das müssen wir ganz klar sagen. Also wir kaufen ja selten augenscheinlich. Dann kommen wir zum letzten Neuzugang. Auch nur ausgeliehen. Diesmal aber nicht ausgeliehen von Bayern 2, sondern mal wieder von Eintracht Frankfurt. Haben wir ja gute Erfahrungen mitgemacht. Da muss ich schmunzeln, ne? Also haben vielleicht doch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Auch interessanter Spieler, 24 Jahre alt, bei Hertha groß geworden und da auch ja in der Abstiegssaison sehr ordentlich performt, sodass er eben nicht den Gang machen musste zu uns in die zweite Liga, sondern durfte dann nach Frankfurt. Immerhin war das Geld 4 Millionen, was Frankfurt investiert hat für diesen Spieler. Ja, da hat er nicht gut performt. Wie kommen wir auf den? Auch der war mal bei Fürth.
Also genau, und das finde ich witzig, dass du ihn als Hertha-Spieler ankündigst. Das ist doch im Prinzip
einer von den Hertha-Jugend. Er kommt aus der Hertha-Jugend. So ehrlich müssen wir, er ist gebürtiger Berliner, kommt aus der Hertha-Jugend. Seit 2006 hat er bei Hertha gespielt, ist dann 2021 zu Fürth ausgeliehen worden. Also das ist schon ein Hertha-Spieler. Fürth hat ihn dann übrigens aber gekauft, witzigerweise. Also nach einer Leihe haben die 1,5 Millionen bezahlt und im Anschlussjahr hat dann Hertha 2 Millionen gezahlt. Auch irgendwie witzig. Ganz witziger Deal. Naja, Frankfurt dann 4, so, dann ist er ausgeliehen gewesen an Mainz 05 in der letzten Rückrunde und da leider auch nicht ganz so glücklich gewesen und jetzt ist Jessic Ngankam bei uns, immerhin ehemaliger U21-Nationalspieler und für ganz vorne vorgesehen.
Ja, ist korrekt. So, jetzt wird es schwierig. Also vorhin habe ich ja gesagt, ich hätte gerne noch einen Innenverteidiger, so ein altes Schlachtross als Nummer 3, einen Linksverteidiger für die Startelf und eigentlich möchte ich auch meinen 15-Tore-Mann haben. Ich möchte weiterhin glauben, dass wir noch einen guten Stürmer, einen treffsicheren Stürmer brauchen, einen sicheren treffsicheren Stürmer brauchen. Ich sag mal so, also, der Junge hat alle Anlagen, um ein Top-Spieler für Hannover 96 für die zweite Liga zu sein. Mhm. Er hat aber in den letzten Jahren gezeigt, dass er es nicht den Easy Way gemacht hat, sondern es ein bisschen stolperig war. Mhm. Jetzt kann man positiv denken und sagen, er kriegt jetzt bei Hannover 96 eine unfassbare Chance und er kann wirklich einer der ganz wichtigen Bausteine in diesem Dreijahresplan sein. Das Risiko ist aber groß, dass das nicht so wird, nicht so hundertprozentig klappt. Also ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich möchte ihn auch gar nicht schlecht reden und gar nichts. Ich hoffe, dass er derjenige ist, welchen wir am besten gescoutet haben und das Juwel, was wir, das bei uns einfach Klick macht und es funktioniert. Aber ist das unser Nummer 1 Stürmer?
Das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, er hat zumindest Potenzial dazu. Und Nummer 1 Stürmer wird Nicolò Tresoldi sein. So, aber alles in allem, wenn wir uns den Kader mal angucken, Max Christiansen offensichtlich wieder erstarkt, kein Streichkandidat mehr, sondern Startelfkandidat. Wir haben wenig Federn gelassen, in meinen Augen, und haben uns punktuell ganz gut verstärkt. Jetzt mal losgelöst von den anderen Teams, von Hertha, von Köln und wie sie alle heißen, von Schalke, vom HSV, halte ich unseren Kader für stärker als in den letzten beiden Jahren. Gehst du den Weg mit? Heißt nicht, dass er ausreichend ist für den Aufstieg, aber ich halte ihn für den stärksten Kader, den Leitl bisher hatte.
Die anderen Mannschaften sind mir tatsächlich egal, weil da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben nur Einfluss auf unseren eigenen Kader. So, von den Namen her, wenn man jetzt Fußballmanager spielen würde, ich meine, du spielst immer mit Wolfsburg, du weißt das nicht, aber wenn ich natürlich mit Hannover 96 spielen würde, würde ich sagen, von den Namen her sind wir schlechter als die letzten Jahre. Wenn ich mir aber die Spieler angucke, das sind alles junge, ich hoffe, ich interpretiere ein bisschen Wunschträume rein, hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial. Wenn die sich als Einheit, als Mannschaft finden, wenn die harmonieren, wenn das gute 11 Freunde werden, ich glaube, dann ist in diesem Kader deutlich mehr Potenzial als in den letzten Jahren. Sind wir wieder beim amerikanischen Wahlkampf? Ich hoffe, ich verhaue jetzt das nicht. Ich habe aber gehört, es gibt Low Floor und High Ceiling oder irgend sowas. Das heißt also, die Carmela kann es nach unten hin viel, viel tiefer reißen als der beiden. Aber wenn es gut läuft, kann sie auch viel, viel höher reißen als der beiden. Das heißt, der Biden wäre eher so in der Mitte, konstant, während sie Ausreißer haben kann. Ich glaube, dieser Kader ist Kamala. Und ich hoffe, dass der Ausreißer nach oben geht. Aber das Potenzial ist da. Von den Namen her war die letzten Jahre stärker. Aber scheiß auf die Namen, die haben auch nichts gebracht.
Ich halte den Kader für stärker.
Ja, dann hoffen wir, dass du recht hast. Ganz ehrlich, ein Ernst, ein Teuchert, ein Schaub waren große Namen für die zweite Liga, aber sie haben nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Genau. Und deswegen
sind wir gespannt. Sie zu teuer.
Genau. Deswegen sind wir gespannt, was der neue Kader dann auf die Bühne zaubert, auf den grünen oder bunten
Rasen
zaubert. Das werden wir aber gleich besprechen. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Gucken wir auf das Spiel gegen Jahn Regensburg, potenzielle Startelf, und sprechen so ein bisschen über unseren Vermieter. Das alles gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Lieben Gruß an der Stelle an Keckenbauer. Es wird keine XXXXXXL-Folge. Ich glaube, wir haben trotzdem die Themen zu Beginn auch in der Mitte ganz gut abgearbeitet. Gucken wir jetzt auf das Spiel. Auftakt, Heimspiel. Sonne, Niedersachsenstadion. Toll. Mehr Dauerkarten verkauft als im Jahr davor. Super. Die Preiserhöhung im Norden, keinerlei Auswirkungen. Fantastisch. Und ein Aufsteiger kommt. André, erstmal alles Grund zur Freude, wobei wir wissen, die letzten beiden Jahre, also letztes Jahr Elversberg, nur unentschieden in beiden Spielen. Dann vorletztes Jahr in Lautern sogar verloren. Im Hinspiel auch. Im Rückspiel dann auch zu Hause. Und somit dann schon im ersten Rückrundenspiel den Anschluss an die Spitzengruppe wieder verloren. Und jetzt kommt also Jahn Regensburg. Vielleicht erinnern wir uns noch, Max Besuschkow hatte dort seine beste Zeit. Also Sebastian Ernst ist jetzt dorthin gewechselt. Es ist aber trotzdem erstmal angerichtet. Kader haben wir besprochen, Startelf machen wir gleich. So, jetzt gucken wir aufs Stadion. Meine lieben Freunde, die Dauerkarteninhaber im Westen haben eine E-Mail bekommen jetzt in der vergangenen Woche und wurden darauf hingewiesen, dass man in gewisse Blöcke nicht mehr den Nordeingang nutzen kann, weil es Absperrungen geben wird zwischen West und Nord. Habt ihr also Karten für den Westoberrang, dann könnt ihr nicht mehr in den Norden rein, sondern ihr müsst über einen anscheinend neu geschaffenen oder noch zuschaffenden Nordwesteingang rein. Der wird dann also irgendwo zwischen dem Norden und dem jetzigen Westeingang sein. Im Oberrang wird es dann also Absperrungen geben, dass ihr da nicht in den Norden könnt. Genauso auch unterhalb des Rings, also auf dem Weg zum Zwinger oder Fanshop. Keine Chance, wer da im Westen sitzt. Das ist baulich verändert worden. Unser Vermieter Martin Kind erklärt es damit, dass diese baulichen Veränderungen nötig sind, weil man mitgekriegt hat, dass zwischen Nord- und Westoberrang immer ganz viel im Gange war, wenn es um Pyro ging. Also, André, bauliche Veränderungen an der Stelle für Westtribünen-Gucker, so wie dich, dann ja eher ein Nachteil, dann auch nicht mehr in den Fanshop gehen zu können, nicht mehr zum Mitgliedercontainer, du bist ja jetzt frisches Mitglied, nicht mehr in den Zwinger gehen zu können und vielleicht nochmal ein paar Sticker zu kaufen oder sich nur über die jungen Kerle aufzuregen, André. All das nicht mehr möglich.
Doch, über junge Kerle kann mich jederzeit aufregen. Da macht ja gar keine Sorgen, egal wo ich sitze, aufregen kann ich mich immer. Tatsächlich, und beim Swinger, ich finde das toll, dass es das gibt, Tritra, Tralala, Swinger, da war ich aber so oder so nie. Den Fanshop kann ich von außen benutzen, wenn ich vom Maschsee her gewankt komme. So, also von daher, da hat sich für mich jetzt persönlich nichts großartig geändert. Tatsächlich aber, glaube ich, das ist ja im Prinzip das Zeichen, auf was die Innenministerin gewartet hat, sodass das Derby jetzt doch mit Gästefans stattfinden kann, weil diese bauliche Veränderung, die Sicherheit, absolut festigt. Spaß beiseite. Mir ist es aufgefallen im letzten Jahr, ich glaube gegen Magdeburg, da kam es ja tatsächlich zu einer Szene, wo aus unserem Norden rüber zu deren Gästeblock da so ein paar junge Männer, über die ich mich dann aufgeregt habe, gelaufen kamen. Wenn sowas unterbunden wird, habe ich da persönlich gar kein Problem mit. Aber ich glaube, das ist auch kein ganz großer Aufreger. Viel schlimmer finde ich mal wieder den heiligen Rasen.
Ja, ich will aber ganz kurz noch was zu den baulichen Veränderungen sagen. Also ich halte es für eine lächerliche Maßnahme und ich glaube, dass damit überhaupt gar nichts erreicht wird. Ich finde schon, dass...
Ja, außer Spesen nichts gewesen.
Westtribünenbenutzer oder Sitzer dort schon ein Stück von ihrem Fußballerlebnis genommen werden wird, wenn sie nicht mehr im Norden durchgehen können. Aber gut, das ist meine ganz persönliche Meinung. Rasen, auch ein schönes Thema. Unser Vermieter hat nicht nur bauliche Veränderungen vorgenommen, sondern unser Vermieter hat auch noch sechsstellige Summen einnehmen wollen. Na, keine Sorge, nicht von uns, sondern er hat sich was Tolles überlegt, neben den ganzen Konzerten, die unseren Rasen zerstören. Nicht schlimm, haben wir einen neuen Rasen verlegt. Liebe Grüße an Lena Oberdorf. Lena Oberdorf in diesem Rasen hängen geblieben, hat deswegen die Olympischen Spiele verpasst. Also toi, 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 eine schnelle Genesung. Tolles Spiel war es trotzdem, tolle Stimmung war es auch. Aber der frisch verlegte Rasen war nicht angewachsen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, kein Problem, zwei Wochen Ruhe, dann ist der Rasen in einem Top-Zustand. Der Rasen war auch, so bestätigt unser Trainer Stefan Leitl, in einem Top-Zustand. Ja, bis letzte Woche. Denn dann dachte sich unser Vermieter, Mensch, Freunde, Football ist ja auch eine geile Nummer. Also Hannover wollte zwar dann nicht selbst in die European League of Football, als Franchise war man eigentlich im Gespräch, aber die Hamburg Sea Devils, diese Saison wirklich abgrundtief schlecht, ich glaube, die verlieren da jedes Spiel, haben dann eins ihrer Heimspiele, weil in Hamburg haben die gerade Probleme mit Lärm. Also die Spielstätte, in der sie spielen, da gibt es ständig Theater mit den Anwohnern. Also tingelt jetzt Hamburg mit den Sea Devils ein bisschen durch den Norden. Und waren jetzt auch zu Gast in der Hannoverschen, im Hannoverschen Niedersachsenstadion. Und oh Wunder, also ich weiß nicht, ob man bei 96 noch nie Football geguckt hat, wurden die Endzonen dann natürlich besprüht, nämlich in den Farben der Sea Devils. Sea Devils stand auch drin, so wie sich das gehört. Am Rand des Rasens und auf dem Rasen natürlich Markierungen, die ganzen Yard-Markierungen. Alle reingesprüht in den Rasen. Eine Woche vor dem Spiel, wohlgemerkt. So, ja, das Spiel lief. Hamburg hat erwartungsgemäß verloren. 8.500 Zuschauer war jetzt auch nicht so die dicke Nummer. Außer, dass Phil Neumann und Enzo Leopold offensichtlich viel Spaß gehabt haben und mit von der Partie gewesen sind. Und schön, einer von den Sea Devils Spielern kam zum Stadion mit einem 96-Trikot. Ganz toll. Marketing können sie. So, Rasen jetzt ramponiert. Unser Trainer Stefan Neitel. Heute auf der Pressekonferenz für seine Verhältnisse ausgeflippt. Ich glaube, dem tut es gut, dass Martin Kind nicht mehr sein Chef ist. Und hat sich maßlos darüber aufgeregt, wie es denn überhaupt sein kann, dass man das macht, dass man das zulässt. Dass wir hier schon immer Probleme mit dem Rasen hatten. Und das stimmt, weil wir ihn nicht austauschen wollten, weil wir Geld sparen wollten. Hatten wir in den meisten Rasen investiert, weniger Wechsel nötig. Sollte er machen, hat er nicht geschafft. Und jetzt ist er bunt. Er ist bunt und er ist völlig ramponiert. Zumindest auf Höhe der Mittellinie in Richtung der Bänke, wie auch in der vergangenen Saison eine unserer Problemstellen gewesen ist. Jetzt also schon im ersten Spiel statt Teppich Acker. Ja, alles richtig gemacht, oder?
Also ich stimme dir zu, eine unserer Problemstellen in der letzten Saison war die Bank. So, und dann wollte ich noch sagen...
Sehr schön. Das
ja, sorry, aber der, ja. Tatsächlich, du hast das am Anfang so rein moderiert, aber so en passant bist du drüber hinweggegangen. Eine Geschichte, Opa erzählt vom Krieg. Als Maxi Rodriguez, argentinischer Nationalspieler, vor Jahren noch für Atlético Madrid spielte, hat er sich das Kreuzband gerissen, weil im damaligen noch Estadio Vicente Calderón der Rasen neu verlegt worden war. Da habe ich zum allerersten Mal davon gehört, du hast es gesagt, der Rasen ist hier richtig angewachsen, dann rutscht man so quasi weg und das kann halt zu schweren Verletzungen halt führen. Danach gab das Riesenaufregung halt, ja, bei Atletico. Und danach ist das nie wieder passiert. Nie wieder. Und ich meine auch zu glauben, dass einer deutschen Männerfußballnationalmannschaft sowas nicht passiert wäre, weil die sich nicht darauf eingelassen hätten, auf so einem Rasen zu spielen, aufgrund der Verletzungsgefahr. Ich finde es ein Unding, ein absolutes Unding. Und ich verstehe, dass es ein tolles Event ist, wenn die Zuschauer da kommen und Frauenfußball sehen können und so. Das finde ich alles gut. Aber ich finde es ein absolutes Unding, einer Nationalmannschaft, Profisportlerin, die mit ihrem Körper quasi echt Geld verdienen und eben auch vor so einer großen, wichtigen, also auch karrierewichtigen Geschichte wie Olympia, ihnen das Risiko auszusetzen. Man kann sich immer verletzen, es ist Kontaktsport, aber diese Art von Verletzung ist einfach völlig unnötig und ich finde das einfach schlicht und ergreifend nicht in Ordnung und ich stelle die steile These auf, du hattest vorhin deine Verschwörungstheorie, ich jetzt meine, einer Männerfußballnationalmannschaft hätte man das nicht zugemutet.
Wahrscheinlich so. Ist das so. Aber ja, bei uns übrigens nicht, eine Tradition. Carlitos ist das schon mal passiert und Leon Andreasen im Übrigen auch schon mal passiert. Auch in frisch verlegten Rasen. Das ist in Hannover.
Also wie gesagt, das ist, und das Tradition. Kann man ja steuern. Also ich meine, solche Sachen kann man ja steuern. Die Termine sind ja vorher bekannt. Man hat ja Erfahrungswerte, wenn man da noch ein bisschen Sicherheit draufrechnet. Egal.
Na gut, so. Das war, die Konzerte machten es anders nicht möglich.
Ja. Ja, aber das ist aber halt
das wieder
der schnöde Anhörung. Mammon.
Ja, genau.
Ja.
Das Schöne ist,
gut, aber die Einnahme bekommt ja nicht Hannover 96 und die geht ja in die Sales.
Die geht in die Arena GmbH, noch besser.
Schon Arena GmbH, genau, richtig, sorry, genau. Aber da hast du ja auch
erzählt. Die schon Riesengewinne macht.
Aber, genau, und aber da hast du ja erzählt, wer deine Chef ist.
Genau, das Dach nicht repariert. Im Übrigen, das ist auch noch ganz schön zu wissen, die Hamburg Sea Devils sind wieder zu Gast, nämlich vor dem Spiel des HSV in Hannover. Vor dem Heimspiel gegen den HSV, also am dritten Spieltag.
Kommen die Sea Devils. Der HSV ist technisch davor. Gut, da ist es ganz gut, wenn das ein Acker ist.
Ja, also auch schön, Vorteil, wenn dann,
dass wir das schon mal eingeübt haben.
Ja, auch schön, wenn Hamburg dann auf dem Rasen steht.
Ich finde das gut. Ja, aber jetzt noch mal ganz kurz, erster Punkt. Du hattest ja gesagt, also muss das denn sein? Naja, also ich glaube, dass das Problem gar nicht der American Football ist, sondern einfach die zusätzliche Belastung. Und ich finde, für eine professionelle Zweitligamannschaft mit Ambitionen vielleicht aufzusteigen, mit den finanziellen Mitteln, die man eigentlich auch haben müsste, es dürfte eigentlich nicht sein. Ich meine, keiner hat keinerlei Verpflichtung gegenüber den Sea Devils, also es ist nicht so, dass man das irgendwie machen muss. Und dementsprechend, ich verstehe es nicht, selbst wenn sie den Rasen nicht kaputt gemacht hätten, ich verstehe es trotzdem nicht. Ich kann da den Unmut von Herrn Leitl nachvollziehen. Und am Ende des Tages, wir werden es ja nie erfahren, aber lass uns mal unentschieden spielen, 0-0 aufgrund des Platzes vielleicht, ja? Und am Ende fehlen ja 2 Punkte, ist ja nicht ganz unvorstellbar. Was ist dann los? Das ist doch alles Quatsch. Also nein, zur Professionalität gehört eben auch, den Rasen genauso wie den Kader zu pflegen, zu hegen und am ersten Spieltag im perfekten Zustand zu haben.
Genau, und am dritten vielleicht auch noch, und das ist beides nicht gegeben. So, kommen wir mal kurz auf potenzielle Startelf. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Ron Rubazzina als Mannschaftskapitän im Tor gesetzt ist, auf der Bank Leo Weinkauf sitzen wird. Dann haben wir in der Innenverteidigung auf jeden Fall Marcel Halstenberg, weil Marcel Halstenberg mit der Mecker-Lizenz, denn wir wissen es, wir haben es in der EM gelernt, nur noch Mannschaftskapitäne dürfen überhaupt mit dem Schiedsrichter sprechen, sonst gibt es gelbe Karten. Das wird jetzt in der ersten und zweiten Bundesliga ebenso durchgesetzt. Hannover 96 hat eine Ausnahmegenehmigung für Marcel Halstenberg beantragt, wenn man so nennen kann. Also Halste darf sich mit dem Schiri streiten, sonst niemand. Phil Neumann wird spielen, für mich dann auch Josh Knight.
Board Prediction an der Stelle, erste gelbe Karte, Ron-Robert Zieler wegen Meckerns.
Sehr schön. Finde ich wirklich großartig. Ja, wobei, der soll jetzt offensiver spielen, Ratajczak trainiert mit ihm dann auch das offensive Verteidigen an Manuel Neuer, da ist er doch eigentlich nah genug am Referee dran. Braucht Halste gar nicht meckern im Zweifel. Verschießt er ja auch unsere Freistöße, man weiß es nicht. So, also, aber bist du d'accord? Zieler, Halste, Neumann, Neid. Also, Neumann,
wo sollen Halste, jetzt der Neid spielen?
Als Linker in der Innenverteidigung von den dreien. Rechts Neumann, in der Mitte Halste.
Du willst ein 5-3-2 spielen quasi, genau, zwei also offensive Außenverteidiger.
Genau.
Ich gehe von einem 4-4-2 aus, ganz klassisch.
Gut, und dann machen wir es anders. Dann machen wir
Neumann, seine Ausschüttung,
weil wir sind ja nicht, dann sind wir nicht d'accord, deswegen machen
sind
wir
mal wir nicht kurz. D'accord.
Gut, also für mich hinten, also klar, Zieler, dann rechte Innenverteidigung ist der Neumann, in der Mitte Halste, links Knight. Auf den beiden Schienen spielt für mich Moroya rechts und Eze links. Im defensiven Mittelfeld spielen Enzo Leopold und Max Christiansen. Dann haben wir, ja, mach du erstmal weiter.
Ich muss ja wieder innen anfangen. Also Ron-Robert Zieler auch bei mir im Tor. Ich würde mit einer Viererkette spielen. Rechts Moroya, links tatsächlich dem, nicht weil ich es möchte, sondern weil es so ist. Innenverteidigung Halste und Neumann, relativ unproblematisch. Davor würde ich mit Christiansen spielen und Leopold, auch nicht weil ich es möchte, sondern weil ich glaube, dass
so das so wie ich sage, okay, dann sind wir wieder d'accord.
Genau, also das passt. Dann würde ich offensiv, ja, jetzt muss ich fairerweise sagen, jetzt bin ich mir auch nicht sicher. Ich würde mit Rochelt auf jeden Fall spielen und mit Nielsen. Ich weiß aber nicht, ob die zusammen funktionieren.
Und also für mich spielt Rochelt auch. Das ist dann der offensive Part. Also ich habe ja schon, ich bin ja schon bei 8 Spielern.
Du bist ja schon fast fertig.
Genau. Also für mich ist Rochelt der letzte Mittelfeldspieler. Also kein Platz für Lee, kein Platz für Gindorf. Und vorne ist bei mir dann Tresoldi und Nielsen.
Ja, aber da ich ja Nielsen und Rochelt ja quasi offensiv stellen kann im Mittelfeld, habe ich ja noch 2 für den Sturm. Und da lasse ich natürlich Vogelsammer spielen und lasse ich natürlich auch unseren Wunderstürmer spielen. Und ich glaube, Tresoldi und Vogelsammer funktionieren gut. Und dann habe ich eine schöne Offensive, auch eine offensive Aufstellung gewählt, eine mutige vielleicht. Aber ich habe ein Heimspiel. Ich will mit Euphorie in die Saison gehen. Ich will die Zuschauer abholen. Ich gehe von einem schönen Tag aus, die Sonne scheint. Das Stadion ist relativ voll. Und dann will ich die direkt mal 3-1 aus der Hütte knallen.
Oh, dann hast du auch schon deinen Tipp. 3-1 habe ich übrigens beim Jahn-Blog auch gesagt. Also muss ich etwas anderes sagen. 2-0. 2-0, ganz
Nehme ich beides. Finde ich beides okay.
Souveräner Kick und dann mit breiter Brust in das viel zu teure Münster. Unfassbar, was da für Ticketpreise aufgerufen werden im Übrigen.
Weißt du, was unfassbar war? Dazu möchte ich auch mal eine Geschichte erzählen. Ich bin ja Mitglied, ehrenvolles Mitglied von Hannover 96 e.V. Und damit kann man ja im Vorverkauf agieren. Um 10 Uhr ging der Quatsch los. Ich war um 10 Uhr auf der Seite. Da waren ich war schon vorher auf der Seite, aber da war es noch nicht freigeschaltet. Also ich habe immer F5 gedrückt, wie so ein Irrer. So, und um 10 Uhr schaltete es frei.
Mit nur einem Rechner, also nicht mit mehreren Geräten, ne? Du bist ein Anfänger. Europa hast du auch nicht mitgemacht, ne? Ist egal, komm.
Ein Gerät, ja. So, auf jeden Fall. Und es ploppten so 5, 6 Dinger da auf. Die wollte ich gerade anklicken, so 2 nebeneinander, weil ich 2 Karten Sitzplatz F haben wollte. Zapp, sofort weg. Ey, innerhalb von einer zehntel Sekunde, es war einfach der Wahnsinn. Aber es gab auch nur gefühlt 300 Karten für F. Und 36,50 oder was das kostet, finde ich auch unverschämt.
Für mehr über 40 oder nicht?
Ja, gab es auch, aber ich glaube, die waren irgendwie 36, weiß ich nicht, ist auch egal. Ist auch völlig Hupe, aber Aufruf, wenn noch 2 Karten loswerden, weil er zu viel geklickt hat, ich würde noch 2 abnehmen, aber nur bitte sitzen, ich bin ein alter Mann und dementsprechend, ja.
Und noch ein Aufruf dazu, ich gleich dabei. Macht's wie André, werde Mitglied im Hannover 96, im Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. und habt dann überhaupt die Chance, euch hier in der Sendung darüber aufzuregen, dass ihr nicht zum Ticketstart kaufen konntet.
Nee, ich wollte mich jetzt nicht aufregen im Sinne von, dass ich was kritisiere. Nee. Ich habe mich quasi, ich finde es noch schade, dass ich nicht hin kann. Aber ich finde das total in Ordnung. Dafür fahren ja andere und ich finde ein voller Gästebereich ist auch sexy. Absolut. Und ich möchte auch noch Werbung für Hannover 96 machen, weil die schicken dir nämlich so ein richtig schönes Fanpaket zu mit so einer 96 Verpackung. Da ist ein Schal drinne, da ist eine Eddie-Autogrammkarte drinne, da ist ganz tolle Sachen drinne. Ja, einen hat mein Sohn jetzt bekommen. Und aber auch eine Mitgliedskarte. Also ganz ehrlich, das machen die echt sehr, sehr schön und sehr, sehr liebevoll. Für 108 Euro kann man das vielleicht auch erwarten. Aber ich habe mich sehr gefreut.
Das 96-Magazin ist drin. Und zumindest, wenn ihr jetzt zukünftig in den Genuss einer Mitgliedschaft kommt, seht ihr dann auch vorwärts nach bald als einer der Sponsoren, die da genannt werden, in dem Magazin 96. So, also haben wir das abgehandelt. Wir gehen vom Sieg aus. Kader ist okay. Kind ist weg und der Verein freut sich über neue Mitglieder und ihr freut euch dann über ganz viele Vorteile. So, dann haben wir es, glaube ich, André. Wie sieht es aus? Wann bist du im Urlaub?
Nächste Woche.
So wie ich.
Guck mal, aber an unterschiedlichen Orten wahrscheinlich. Du bist bestimmt im Center Park.
Nee, ich bin an der Küste, aber nicht im Center Park. Aber ja, gut.
Dann bin ich auch.
Auf mein Zehn.
Mama? Ja. Mama, dann ich bin auf Borkum.
Oh, ich bin zumindest in der Nähe. Dann wollen wir vielleicht treffen wir uns ja ganz zufällig. Schön, dann müssen wir noch gucken, wie wir das nächste Woche mit der Sendung machen, aber das werden wir dann später sehen. So, liebe Hörerinnen, da sind wir jetzt also wieder. Endlich hat auch bei uns die Saison angefangen. Wir freuen uns auf den 3-Jahres-Plan, die Erfüllung des gleichen und auf den Heimauftakt gegen Jahn Regensburg im Niedersachsenstadion. Und ich ärgere mich übrigens darüber, dass Coca-Cola jetzt wieder die Softdrinks ausschenkt. Ich bin doch ein großer Fan von Mirinda. Also von den Pepsi-Produkten. Mirinda und 7-Up werden mir fehlen und das nervt mich. So, aber egal. Positiv wollen wir raus. Wir werden gewinnen. So wie jedes Mal gegen Jahn Regensburg. Und deswegen denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.